Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Willkommen hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tanja Hufschmidt und an meiner Seite habe ich wie immer den Sven Schulze. Moin Sven.
Moin Tanja.
Und natürlich haben wir auch wieder Gäste in der Leitung. Zum einen ist da Roland Karl, Chefredakteur bei HL Sports. Hallo Roland.
Hallo Tanja, hallo Sven, moin. Schön, dass ich da bin. Freue ich.
Und unser zweiter Gast ist Matthias Mees, auch bekannt als @yellowled. Moin Matthias.
Moin Kinders.
Wir stecken mal wieder in so einer fiesen kleinen Länderspielpause und das ist ja auch immer so ein guter Zeitpunkt, einfach um die vergangenen Spiele so ein bisschen Revue passieren zu lassen und zu schauen, welche Rückschlüsse lassen sich denn daraus jetzt für das verbleibende Drittel der Saison schließen. War so ein bisschen Wechselbad der Gefühle, so seit Fürth. Da haben wir unsere letzte Sendung gemacht, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, 2 Siege zuletzt. Roland, wenn du so auf diese letzte Phase zurückblickst, was ist dir dabei am meisten im Gedächtnis geblieben?
Der Satz von Michael Mutzel, die 2 verlorenen Punkte gegen Fürth tun uns nicht weh. Ich hoffe, dass ihm das am Saisonende nicht nochmal auf die Füße fällt. Das ist so das, was mir echt im Gehör geblieben ist.
Matthias, hast du auch sowas, so ein Schlüsselerlebnis gehabt? Bist du noch im Derby-Kater oder hast du das in deiner gewohnt optimistischen Art schon wieder weggelächelt?
Ich war total schockiert, als Tanja sagte, letztes Mal haben wir aufgenommen und jetzt fangen wir gegen Fürth. Ich dachte, was zur Hölle war gegen Fürth? Das ist vielleicht so ein Pandemie-Ding, dass man irgendwie, es verschwimmt ja alles zu einem einzigen März. So einen Satz oder sowas wüsste ich jetzt nicht.
Aber ein Erlebnis, so wo du jetzt sagst, so in den letzten 4-6 Wochen, so was dich so besonders gekickt oder auch geärgert hat?
Ich versuche mich vom HSV nicht mehr so zu ärgern zu lassen, das klappt bedingt.
Nur wenn ansonsten du mal die Tweets liest, dann ärgerst du dich.
Nein, das stimmt nicht. Ich bin geneigt zu sagen, also ich habe mir die letzten 3 Spiele im Kopf. Ich habe irgendwie Derby und davor eigentlich schon abgehakt, mehr oder weniger. Und jetzt im Moment bin ich gerade immer noch relativ begeistert von dem letzten Spiel. Aber da kommen wir ja noch zu, warum das so sein könnte. Insofern so ein Zitat oder sowas habe ich jetzt nicht, sorry.
Muss auch nicht.
Ich glaube, so die Phase, die uns allen am besten oder am schwersten fiel, war eigentlich diese 2 Niederlagen, also einmal ausgerechnet natürlich im Derby und dann auch dieses Grottenspiel gegen Würzburg. Roland, dachtest du da schon, oh, jetzt geht das wieder los, wie in den vergangenen 2 Saisons auch, oder?
Ja, habe ich genauso gedacht. Also gerade Würzburg irgendwie, weil das sind so 3 Punkte, die du definitiv einplanst. Und da habe ich gedacht, nein, das kann einfach nicht wahr sein. Also ich bin ja nicht nur Journalist, sondern auch HSV-Fan und Mitglied und fieber dann natürlich auch mit. Und ich dachte, wollen die mich verarschen? Also es geht gar nicht. Das war schon echt eine Horrortour. Also dass sie dann am Ende nochmal ein bisschen Gas gegeben haben, okay, alles klar, aber sie sind einfach zu spät aufgewacht. Sie haben sich überlegt irgendwie, dass sie es einfach so im Vorbeigehen schaffen. Und das klappt nicht. Und das hat Daniel Junior oft genug gesagt, wir müssen die 2. Liga annehmen. Also danach hat es ja dann irgendwie wieder ganz gut funktioniert, also beziehungsweise nach dem Derby.
Ja, das Derby. Matthias, ich muss dich damit jetzt einmal ganz kurz nerven.
Klar.
Diese Reaktion auf das Würzburg-Spiel, da haben wir jetzt gedacht, so jetzt geht das richtig los, jetzt geht das ab. Und es war auch eine tolle erste Viertelstunde gegen diese Stadtteilverein da. Und dann brach das eigentlich relativ schnell wieder zusammen. Was für mich eigentlich diese Aktion war, also ich fand danach, nach dieser Viertelstunde waren wir auch wirklich schlechter als Pauli. Und das muss man, finde ich, klar so sagen. Und da habe ich schon wieder gedacht, also oh Mensch, die kriegen die Kurve nicht mehr, wenn sie jetzt das Ding auch noch verlieren. Kannst du dich da auch noch dran erinnern, ob dir das da ähnlich ging oder bist du voller Zutrauen gewesen?
Dieses sich ans letzte Jahr erinnern und oh, jetzt geht das wieder los, das habe ich so nicht. Du hast es angesprochen, ich neige zum Optimismus. Insofern, nee, du hast recht, dass Pauli leider besser war als wir. Ich erinnere aber auch, dass sie nicht, meiner Erinnerung nach, waren sie nicht so viel besser, dass man sagen müsste, sie hätten es großartig verdient gehabt, aber sie haben halt einen Sonntagsschuss untergebracht. Und es war auch nicht so, dass wir keine Chancen hätten. Ne? Das war wieder so ein Spiel, wo du sagst, war es Kittel, der sehr früh einen Lattentreffer hatte gegen Pauli, irgendwie sowas in der Art, meine ich zu erinnern. Und das ist so ein Spiel, wo du sagst, wenn der reingeht, läuft das Spiel ganz anders. Ob das so ist, weiß kein Mensch. Kann sein, kann nicht sein. Aber dass Pauli uns jetzt groß an die Wand gespielt hätte, erinnere ich so nicht.
Das wollte ich auch nicht gesagt haben. Also, nicht, aber ich habe gedacht, also es war auf jeden Fall nicht unverdient, dass Pauli gewonnen hätte. Es hätte genauso gut 0-0 ausgehen können, das denke ich mir auch. Da bin ich vollkommen bei dir. Roland, geht es dir da so ähnlich so im Nachhinein, so dieses Derby? Kannst du uns da halbwegs zustimmen oder hast du da ganz andere Erinnerungen dran?
Grundsätzlich freut man sich ja immer aufs Derby. Ich war jetzt als Journalist diesmal nicht live im Stadion. Habe das dann vom Fernseher zu Hause verfolgt und hatte auch so das Gefühl, dass es eigentlich relativ gut losging. Und dann der HSV kontinuierlich auch abgebaut hat, also wirklich abgebaut hat und dem Braun-Weißen einfach das Feld überlassen hat. Und das hat mich so ein bisschen genervt in der ganzen Geschichte. Und dass dann am Ende irgendwie so ein Ding irgendwie kurz vor Schluss auch noch reingeht. Da steckst du einfach nicht drin. Und das ist dann aber auch wieder bezeichnend für typische HSV, dass sie es dann nicht zu Ende kriegen. Also oftmals nicht, weil ich glaube, wir hätten alle nicht so viel Stress in dieser Saison, wenn sie am Ende konzentriert gewesen wären in vielen Spielen.
Eigentlich das Ärgerlichste rückblickend am Derby war die Karte gegen Leibold, würde ich
rückblickend sagen. Das kommt noch dazu, klar.
Ja, ja. Das war auch so ein Moment. Ich bin eigentlich ein Fan von Tim Leibold. Da habe ich kurz gedacht, Alter, das hätte nicht sein müssen.
Aber du hast ja gesehen irgendwie, dass es ja auch total der Frust war. Ne? Also wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und also er wollte schnell spielen, ja, dann kickt er ihn halt irgendwie um. Das war absolut daneben. So.
Ja, aber wie gesagt, er ist Kapitän, er ist relativ erfahrener Spieler. Da, menschlich kann ich es verstehen. Sagen wir so, dem Mensch Tim Leibold kann ich dieses Frustvoll verzeihen, zumal Burgstaller, wer weiß, ob der nicht, hat er nicht sogar zugegeben, dass er Leibold ein bisschen
hat?
Irgendwas war da, ne?
Ja.
Das ist ja auch ein abgewichster Hund. Und dem Sportler und Kapitän Leibold, muss ich sagen, darf das eigentlich in so einem Spiel dann nicht passieren, bin ich der Meinung, aber war dann so.
Er hätte dann noch Zeit gehabt, sich ein bisschen darüber Gedanken zu machen. Da kam ich so ein bisschen auf die Thematik irgendwie Kittel, wie gegen Hannover, der danach ja auch nochmal so eine kleine Denkpause gekriegt hat, glaube ich, von einem Spiel. Und dann aber immer besser geworden ist. Also weiß ich nicht, also das hat Leibold ja nun auch im letzten Spiel irgendwie gezeigt, wo er dann ja die falsche Neun gespielt hat, auch irgendwie 1,75 Tore gemacht hat. Habt ihr den eigentlich irgendwie drin gesehen? Entschuldigung, wenn ich jetzt schon auf das Heidenheim-Spiel irgendwie komme, aber hat er ihn berührt? Ich glaube nicht.
Ich glaube, wenn er eine Glatze hätte, wäre das klar Hans-Tor gewesen. Auch übrigens nicht vergessen, gegen Pauli, ne, war das Spiel einerseits schön, Van Drongelen kommt zurück, andererseits scheiße, nach dem Spiel stellt sich raus, Van Drongelen wieder verletzt.
Ja,
das ist aber auch so eine Sache der vergangenen Spiele. Ne? Wie Daniel Thun am Anfang der Saison hat er selber immer fleißig rumprobiert und rumgewechselt und jetzt war er dann plötzlich dazu gezwungen, weil ihm vor allen Dingen in der Abwehr einer nach dem anderen eigentlich wegbrach. Und
ich hatte zwischendurch den Gedanken, dass wir sonst im Rest der Saison immer in so einer Situation waren, wo jemand sozusagen auf der Bank sitzend sich in Form trainieren durfte und dann Druck auf die Mannschaft ausüben konnte und dann auch in die Mannschaft kam. Und es gab jetzt so eine Phase um diese Spiele herum, Würzburg, Pauli, auch noch Bochum, wo Leute spielen mussten. Na, wo er jemanden nicht eingesetzt hat, weil der sich im Training aufgedrängt hatte, sondern weil ich habe keinen anderen. Und ich glaube, das war nicht immer gut. Es war besser in der Zeit, wo jemand sich im Training hocharbeiten durfte in die Mannschaft.
Hast du da besonders Gideon Jung im Hinterkopf oder?
Hatte ich nicht, aber das ist ja eh jemand, der, weißt du, der in der öffentlichen Wahrnehmung anders gesehen wird, als ich ihn sehe. Ich finde den ziemlich gut eigentlich, aber das ist, sehen nicht alle so leider.
Was siehst du denn an ihm so gut ist? Also was sind denn seine Stärken?
Sagen wir mal so, ich mag die Art, ich sehe ihn als Innenverteidiger. Mhm. Haben auch nicht alle so gesehen. Also viele finden es als Sechser besser. Ich finde ihn tatsächlich als Innenverteidiger besser. Mhm. Glaube aber, dass es sehr darauf ankommt, mit wem er zusammenspielt in der Innenverteidigung. Und das ist generell, glaube ich, ein Problem der Innenverteidigung in den letzten Jahren gewesen, dass wir selten zwei hatten, die gut zusammenpassten und die dann auch einen gewissen Zeitraum zusammenspielen durften. Mhm. Und ich mag dieses antizipierende Verteidigen, was er hat. Ich erinnere mich immer an sein erstes, ich glaube, es war sein erstes Spiel über 90 Minuten damals an der Seite von Papadopoulos. Er war der überragende Mann auf dem Platz und hat als Innenverteidiger im ganzen Spiel 6-2-Kämpfe geführt, was ich einen atemberaubenden Wert finde. Ich glaube nur, die Art zu verteidigen, wenn die nicht funktioniert, siehst du scheiße aus. Wenn sie funktioniert, ist es völlig unspektakulär. Und ich glaube, das ist das Problem, was die meisten Leute mit ihm haben. Falls das irgendwie verständlich ist. Ansonsten erklärt mich für bekloppt. Aber ich glaube, man muss diese Art zu verteidigen mögen. Ich mag sie und die meisten Leute im Umfeld mögen sie nicht so. Und deswegen wird er wohl am Saisonende dann gehen dürfen.
Mhm. Also ich fand bemerkenswert, wenn ich jetzt auch mal springen darf, ist seine Einwechslung, wo wir gerade bei Jungen sind, in Bochum.
Ja.
Wo er als Sechser, nicht in der Innenverteidigung, blitzgescheit gespielt hat, viele Zweikämpfe gewonnen hat, viele kluge Pässe gespielt hat, unter anderem ja auch das 2-0 da vorbereitet hat durch einen gewonnenen Zweikampf und Ballweitergabe. Das fand ich sehr beeindruckend, gerade wo er immer in der Kritik steht.
Also ich sehe ihn auch eher auf der Sechserposition als irgendwie in der Innenverteidigung. Also das ist so meine Sichtweise, weil ich glaube, gegen Würzburg war es auch, wo er irgendwie am Ball vorbeigehauen hat oder irgendwie, also da ist mir einfach zu, also nicht so konstant genug so in der Innenverteidigung. Da brauchst du, und da habe ich jetzt mit Ambrosius, der für mich der absolute Chef ist in der Innenverteidigung, schon ein bisschen besseres Gefühl, und Haier hat das ja nun irgendwie zuletzt auch recht gut gemacht. Wobei ich von der Viererkette, das hatte ich auch Daniel Thun letztes Mal irgendwie gefragt, welche Option oder ob er denn irgendwie eine, ob er das denn sieht, dass irgendwie da die Viererkette gewechselt werden müsste. Und dann sagt er so, ja, eigentlich ja nicht, und aber irgendwie soll der Kapitän ja auch spielen und so. Und also von daher, also ich sehe Gideon Jung, er macht super gute Spiele, aber dann macht er auch wieder absolute Mistspiele. Und das ist das, was mich einfach so ein bisschen nervt an der ganzen Geschichte.
Weil ich gegen Würzburg sehr vehement erinnere, dass der Christian Ed Pemphelt hier, den ihr neulich zu Gast hattet, zu dem Spiel sehr richtig während des Spiels noch twitterte, dass man sehr deutlich sieht, dass das eine völlig neu zusammengewürfelte Abwehrreihe war. Mhm. Und dass die irgendwie alle immer, ich glaube, er sagte sowas wie, die stehen alle immer einen Meter daneben. Da lief irgendwas überhaupt nicht rund. Und ja, es ist dann meistens so in solchen Partien, dass Gidi mit in der Abwehrkette steht, aber das weiß ich nicht, das würde ich ihm nicht grundsätzlich ankreiden. Generell muss man auch einfach, denke ich, sagen, es ist bemerkenswert, dass er sich überhaupt nicht hängen lässt. Weil er ist jetzt momentan wahrscheinlich offiziell eigentlich Innenverteidiger Nummer 5. Und auf der 6 auch nicht viel weiter vorne dran. Und trotzdem ist er, wenn er denn eingesetzt wird, da. Und das ist schon mal, ne, das ist, also es gäbe andere Spieler, die würden sich in seiner Situation wahrscheinlich jetzt irgendwie bockig auf die Tribüne setzen und Vertrag aussitzen. Das macht er halt nicht und das nötigt mir einen gewissen Respekt ab.
Ja, schön, der Titel für die Sendung. Vierer Nummer 5 und Sechser Nummer 7.
Aber so generell nochmal auf die Situation in der Innenverteidigung oder in der Verteidigung in der Phase zurückzukommen. Ich fand schon, dass man bei Ambrosius gemerkt hat, dass ihm dieser aufbauende Nebenmann mit Leistner dann plötzlich gefehlt hat und Haier dann auf der Sechserposition ein bisschen zu weit weg war, sozusagen, um Ambrosius so ein bisschen mehr zu leiten. Also es waren ja schon gerade gegen Würzburg nicht unbedingt die besten Spiele, die wir von Stefan Ambrosius bisher gesehen haben, oder Roland?
Gegen Würzburg ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, hat Ambrosius überhaupt gespielt?
Sollten wir gleich wissen. Ich habe einen Tab offen.
Guck gerade mal irgendwie rein. Leibold, Haier, Jung und Jamara haben in der
Vier. Genau.
Ach, ja. Siehst du, da bin ich ja schon wieder gekommen.
Da war Gelb gesperrt.
Ich glaube, das war Gelb
gesperrt. Gelb gesperrt, ja.
Aber ist ja nicht, dramatisch. Also, aber gut, also nochmal wiederholt. Ich finde schon, dass Ambrosius unheimlich viel Macht da hinten hat. Und das finde ich nicht schlimm, weil ne, kommt ja nun auch irgendwie aus der Ecke und das passt zum HSV. Ich mag den Jungen. Also ich fand es auch schade, dass er zum Beispiel gestern nicht in der U21 gespielt hat.
Ich weiß nicht, ob ich das mit Macht bezeichnen würde, aber er hat sich unglaublich entwickelt.
Definitiv, ja.
Na, und das hat keiner so richtig kommen sehen. Und vor der Saison hättest du vielleicht wetten können, spätestens als Leistner verpflichtet wurde, dass er vielleicht die Nummer 3 sein würde oder vielleicht auch nur die Nummer 4, je nachdem. Und bin ich dabei. Im Moment ist er für mich vielleicht nicht der Chef in der Abwehr, aber der Innenverteidiger, der gesetzt ist. Mhm. Ich finde Leistner immer nicht so als Aufbau-Innenverteidiger. Er ist nicht so schlecht im Spielaufbau, wie er gemacht wird. Aber tatsächlich hat mir, deswegen finde ich es interessant, dass Tanja gerade sagte, dass Leistner so weit weg war. Quatsch, Haier so weit weg war nicht. Ja. Mhm. Als Leistner am Anfang der Saison gesperrt war, haben Ambrosius und Haier für, ich glaube, 5 Spiele die Innenverteidigung gebildet. Was damals als bemerkenswert wahrgenommen wurde, weil Moritz Haier gerade erst, ne, der war einen Tag da und hat sein erstes Spiel gemacht. Und das ist meine Innenverteidigung, die mir bisher in der Saison am besten gefallen hat. Als Paar.
Also die Haier und Ambrosius.
Ja, weil ich finde, die ergänzen sich gut.
Das ist ja auch genau das, was jetzt gerade gegen Heidenheim wieder passiert ist. Also da kam ja nichts durch. Das hat ja einwandfrei funktioniert. Also ich würde die auch so weiterlaufen lassen. Was mich jetzt eher ein bisschen überrascht hat, dass Jamara auf der linken Abwehrposition gespielt hat und Wagnermann auf der rechten. Ich hätte es eigentlich eher umgekehrt irgendwie gedacht, aber auch da haben sie es echt super gemacht. Also das fand ich schon krass.
Gut. Das ist lustig, weil Wagnermann quasi die gesamte Jugend Linksverteidiger gespielt hat hauptsächlich.
Und gegen Bochum ja auch.
Meiner Erinnerung nach auch gesagt hat, das sei seine Lieblingsposition.
Ja.
Und aber einen rechten Fuß hat. Und ich habe immer das Gefühl, bei Wagnermann kann man auch so ein bisschen gucken. Also wenn du so eine rechte Seite hast mit Wagnermann und Jatta, das ist schon geil.
Ja. Weil da kommt Druck, ne? Also da geht es nach vorne.
Ja. Es sind, beide sind irrwitzig schnell. Bei Jatta ist es fast schon so, dass es Spiele gibt, in denen du merkst, er kriegt seine Geschwindigkeit gar nicht auf den Platz, weil das Spiel nicht so läuft, dass er seine Geschwindigkeit ausspielen kann.
Ja.
Und Wagnermann hat dazu ja auch noch, wie soll ich das sagen, Spieler dieser Statur sind normalerweise nicht so schnell. Das ist für meine Begriffe seine ganz große Stärke.
Mhm.
Ne? Der hat einfach eine unglaubliche Wucht.
Ja.
Aber ja, Jamra scheint dann, also ist dann auch offiziell jetzt polyvalent, das scheint nichts Schlechtes, im Gegenteil.
Damit überrascht du auch die Gegner. Ne? Also du überraschst die Gegner auch damit, weil sie vielleicht mit was ganz anderem irgendwie rechnen. Das fand ich jetzt schon irgendwie, ich fand das gut.
Aber also, das hat Tune ja erklärt, ne, warum er das so gemacht hat. Er hatte ja Jamra auf links gestellt, weil er mit dem Gedanken gespielt hat, situativ auf Dreierkette umzustellen. Und dann hätte sich die gesamte Dreierkette dann mit Jamra, mit Ambrosius und Haier nur ein bisschen weiter nach rechts positionieren müssen und Wagnermann nach vorne. Und dann hätten sie also sehr wenig Bewegung auf dem Platz gehabt, aber ein anderes taktisches Konzept. Das war seine Idee, warum er das den Jamra nach links gepackt hat.
Er hat ja auch vorher noch eine Woche, also gegen Bochum, glaube ich, war es, da haben sie ja genauso gespielt, ne? Jamra rechts und Wagnermann
links.
Ja. Ich weiß nicht, da, wo Wagnermann irgendwie noch so viele Chancen irgendwie hat oder sowas.
Er hatte eine sehr deutliche Chance gegen Bochum. Genau.
Aber ziemlich Druck nach vorne gemacht. Also er hat wirklich richtig Druck nach vorne gemacht. Da habe ich gesagt, so, okay, das ist klar, was spielt jetzt linkes Mittelfeld oder irgendwie offensiver Verteidiger oder fand ich schon gut.
Ja.
Aber es sind ja auch tatsächlich die beiden Spiele, ne? So Bochum und Heidenheim, wo man plötzlich gemerkt hat, dass die Mannschaft es gelernt hat, zu verteidigen, also insgesamt auch als Mannschaft, auch was zum Beispiel Sonny Kittel dann nach hinten gearbeitet hat plötzlich, dass Aaron Hunt auch mehr oder minder dann zwischendurch die Position des Sechsers gespielt hat und auch diese mannschaftliche Geschlossenheit, die sie dann plötzlich im Verteidigen auf den Platz gebracht haben, das war ja schon wieder so ein absoluter Entwicklungsschritt, den man dann plötzlich gesehen hat.
Ja. Kiel eigentlich auch schon, ne? Also die drei Spiele sind für mich so ein bisschen auf eine ganz andere Art jeweils. Ja. Aber es sind so drei Spiele, die zeigen, hoppla, da passiert was. Da ist aus einer schlechten Phase herauskommend, ist eine Entwicklung zu sehen.
Das war dann quasi das Derby, das vielleicht doch nochmal gut war, dass sie es verloren haben. Um Gottes Willen, was sage ich da, aber egal. Also das Spiel gegen Kiel fand ich den HSV richtig stark. Und ich habe dieses Jahr zwei richtig gute Spiele gesehen, beide im Volkspark. Einmal das Hinspiel gegen Pauli. Das fand ich echt gut, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben zwei starke Mannschaften einfach richtig guten Fußball gespielt. Am Ende 2-2. Da war ich auch, das konnte ich auch unterschreiben. Und dann das Spiel gegen Kiel, wobei ich immer gedacht habe, oh, Kiel, nein, geht gar nicht. Und als Lübecker irgendwie mit Kiel, das passt ja sowieso nicht, wisst ihr ja vielleicht.
Niemand mag die Kieler, alles gut.
Ah, okay, alles klar, wunderbar, ich fühle mich wieder heimisch. Also Kiel, sie hätten eigentlich gewinnen müssen und auch dürfen und das hätte sich Kiel auch nicht beschweren können, also definitiv nicht. Aber das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, sie können es ja doch und ziehen es jetzt irgendwie vielleicht durch. Und ja, das haben wir in den letzten beiden Spielen ja auch tadellos bewiesen, das muss man sagen. Also Bochum hatte ich ein bisschen Schiss auch wieder, aber dass sie dann da auch locker in Anführungsstrichen 2-0 gewinnen, fand ich gut.
Ich glaube, das Irritierende gegen Bochum, was uns, glaube ich, alle irritiert hat, war, dass sie so ganz anders gespielt haben als gegen Kiel. Mhm. Na, also tatsächlich mal wie eine Auswärtsmannschaft gespielt haben. Verteidigung zuerst, wenn du es mit Hübsch Stevens sagen wolltest, die Null muss stehen. Ja. Ja. Und Kiel und auch Heidenheim war ja letztens, da haben sie Fußball gespielt. Mhm. Und Kiel musste, wenn du es hart sagen willst gegen Kiel, wenn Jan Jamra dann nicht ganz am Anfang pennt und den Lied zum Kopfball kommen lässt, dann fällt das Tor nicht und dann gewinnt das Spiel wahrscheinlich sogar, keine Ahnung. Oder es läuft wieder komplett anders, keine Ahnung. Aber bin ich dabei, das war ein starkes Spiel gegen Kiel.
Da bin ich übrigens auf der Tribüne ein bisschen ausgeflippt und ich glaube, ich war dann auch bei RSH zu hören, weil die haben dann gerade das Tor moderiert und ich habe mich immer noch aufgeregt. Alle gucken mich irgendwie an und alle sind hier bei dir so, ja, ist halt scheiße gerade, was sie da machen. War halt ein bisschen. Ja, aber gut, okay, sie haben es ja dann irgendwie dann noch umgebogen gekriegt und konnte ich unterschreiben. Alles gut. Also wenigstens nicht verloren gegen Kiel, das ist ja schon mal viel wert heutzutage. Muss man ja auch mal sagen.
Ich bin auch immer sehr dankbar, wenn mein Kieler Namensvetter kein Tor schießt.
Ja. Ich wusste gar nicht, dass die Kieler ein Yellow Letter haben, aber ist egal. Ich muss ja auch nicht alles wissen. Ich weiß aber, dass wir jetzt eine kurze Pause machen und dann wollen wir uns gleich doch mal um das letzte Spiel kümmern. Da haben wir noch gar nicht so ganz viel drüber gesprochen und dabei lohnt es sich doch.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zurück beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Tanja und ich haben heute zwei Gäste bei uns. Zum einen ist der Yellow Lad, der Matthias Mees, mal wieder da. Und zum ersten Mal Roland Karl von HL Sports. Und was mich ja einmal ganz doll interessiert, Roland, was ist eigentlich HL Sports?
HL Sports ist ein Online-Portal aus der Hansestadt Lübeck, HL. Und wir beschäftigen uns grundsätzlich natürlich mit dem Sport in der Region Lübeck. Das hat angefangen 2013, weil uns die Lokalpresse einfach viel zu wenig regionalen Sport irgendwie, also Amateursport, gebracht hat. Früher konnte ich mich noch ganz gut daran erinnern, dass da so Kreisliga-Tabellen und Kreisliga-Torschützen irgendwie drin waren. Das gab es ja nicht mehr und irgendwann haben wir gesagt, okay, alles klar, das wollen wir wieder ein bisschen irgendwie nach vorne pushen. Das hat recht gut funktioniert, so dass wir in Spitzenzeiten auch mal im Jahr 3 Millionen Besucher haben. Und dann kam Corona. Nein, den HSV haben wir sowieso schon immer irgendwie mit dabei. Auch andere Profivereine, zum Beispiel ein Verein aus Kiel, Holstein heißt der. Dann haben wir noch einen anderen Verein aus Hamburg, der spielt an der Reeperbahn in der Nähe. Den Namen will ich jetzt nicht nochmal aussprechen. Und dann haben wir noch den FC Hansa Rostock, also Profisport irgendwie in der Region so um Lübeck herum. Mhm. Ja, und deswegen ist halt auch der HSV bei uns ganz groß im Kurs und gehört auch zu den Top 3. Also es gibt ja super viele HSV-Fans in Lübeck, Ostholstein wie Matthias zum Beispiel oder Stormann, Segeberg, du. Das mag man gar nicht glauben. Und die versuchen wir irgendwie mit unseren Eindrücken zu beliefern. Und das klappt ganz gut. Das macht auch Spaß.
Gut, dann wissen wir jetzt wenigstens, mit wem wir das zu tun haben. Das ist doch schon mal was. Matthias, muss ich dich auch noch... Nee, du warst schon zu oft da. Ich stelle dich nicht noch mal vor. Dafür darfst du mir aber erzählen, warum Tim Leibold im nächsten Spiel nicht Mittelstürmer spielen soll.
Weil dann hoffentlich Simon Terodde wieder Mittelstürmer spielen kann. Also das ist... Und also wir haben ja auch alle gesehen, dass Leiber, also wenn er zum Friseur geht, ist seine Kopfballstärke dahin. Insofern, ja.
Gut, das lasse ich durchgehen.
Der Hauptgrund ist, dass Terodde dann hoffentlich wieder spielen darf, nennen wir es so. Sieht ja gut aus anscheinend. Ja.
Nicht nur Leibold als, ich sag mal, Mittelstürmer hat begeistert, sondern diese gesamte Mannschaftsleistung, dieses Verschieben, vor allen Dingen dieses aggressive Spiel gegen den Ball, das hat mich doch ziemlich geflasht, gerade gegen Heidenheim war das wieder so ein bisschen, ja, ich will es nicht nahe an Perfektion nennen, aber doch sehr beeindruckend, Roland, ging es dir ähnlich?
Naja, sie haben halt überhaupt nichts zugelassen und das hat echt Spaß gemacht, da zuzugucken. So. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass sie heute, also an diesem Tag irgendwie Punkte abgeben. Ich fand das, ja, beeindruckend ist das richtige Wort, das fand ich irgendwie gut. Und vor allen Dingen, Heidenheim ist ja auch so ein Thema immer für sich gewesen, da gab es ja auch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel im Hinspiel das Ding mit Sven Ulreich, wo er da einfach mal verkackt hat. Aber er hat jetzt ja nicht so viel zu tun, glaube ich, wenn ich das noch im Kopf habe. Aber das haben die super gemacht, also wirklich. Und so stelle ich mir den HSV auch vor. Ne? Also mutig nach vorne spielen, klar die Torschützen dann nutzen und wenn es dann irgendwie ein Leibe ist, dann ist es irgendwie ein Leibe und wenn es irgendwie auch ein anderer Spieler ist, dann ist es mir völlig Hupe. Hauptsache die Pille ist da drin.
Was ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die Mannschaft auch schon gegen Bochum, aber jetzt vor allen Dingen gegen Heidenheim auch sehr erwachsen gespielt hat, also auch die Ruhe drin hatte und nicht irgendwie verzweifelt angelaufen ist und an sich selbst verzweifelt ist, sondern einfach immer ruhig weitergemacht hat und sich dann auch nach hinten raus nicht irgendwie hat nochmal locken lassen. Ist das jetzt wirklich so die Mannschaft, mit der wir ins letzte Drittel der Saison gehen, Matthias?
Das sehen wir gegen Hannover, ne? Also, ja, bin ich dabei. Das ist schon, wie gesagt, da war was zu sehen in den letzten drei Spielen. Das ist, man hat das Gefühl, da ist ein Reifungsprozess passiert. Man hat auch das Gefühl, da ist ein Fokus aufs Verteidigen gelegt worden. Gerade auch auf das Gegenpressing, was Sven erwähnte, was du heftig gesehen hast gegen Heidenheim. Und Heidenheim ist ja so eine Mannschaft. Gegen Heidenheim hast du erst gewonnen, wenn die im Bus nach Hause sitzen. Die spielen sonst 95 Minuten stoisch ihren Stiefel runter, völlig unbeeindruckt. Und das haben wir vielleicht jetzt ein bisschen, dieses Unbeeindruckte. Die hatten vorher schon das Ding, dass du gemerkt hast, wenn sie relativ früh mal ein Gegentor bekamen, macht euch keinen Kopf, die können immer noch eins oder zwei schießen. Und inzwischen habe ich das Gefühl, da scheint auch eine gewisse... Also ob das Selbstbewusstsein ist oder Wissen, was man kann oder keine Ahnung. Darfst ja auch nicht vergessen, gegen Heidenheim theoretisch war das ohne 5. Und die 5, Terodde, Duziak, Grzula, Leistner und Van Drongelen, also mindestens 3 davon sind eigentlich nicht so ganz unwichtig. Und das, finde ich, kann man eigentlich nicht hoch genug bewerten, dann so eine reife Leistung hinzulegen.
Aber vielleicht war es ja auch eher der unbedingte Wille, weil das hast du ja allen definitiv angesehen. Ein Onana, der mega stark war, ein Aaron Hunt, der überhaupt gar nicht wegzudenken ist aus dieser Mannschaft im Moment. Ein Kittel, der irgendwie nach hinten sprintet und da irgendwie noch grätscht. Also das habe ich jetzt so vorher noch nicht so richtig irgendwie wahrgenommen. Oder ich habe halt immer geträumt. Aber das fand ich schon richtig, richtig, richtig stark. Also, und selbst ein Bobby Wood, der vermutlich das beste Spiel für den HSV gemacht hat, seitdem er damals weggegangen ist und jetzt wiedergekommen ist, gehört er trotzdem zu den schlechtesten. Aber auch der war jetzt viel vielleicht nicht so auf, weil die anderen einfach super geil waren. Ja, das habe ich schon selber angesprochen. Ne?
Der Onana ist ja eh eine unfassbare Geschichte. Ne?
Das ist also krass mit dem, ja.
19 Jahre alt, ja. Hat dann auch immer noch diesen Haken, dass er Corona-bedingt keine wirkliche Vorbereitung hatte, weil die A-Jugendsaison schon vorher runtergefahren war oder irgendwie so ist das. Und hat eigentlich ist der gesetzt auf der 6 jetzt. Und klar hat der mal irgendwie ein Spiel, wo er nicht so doll ist, aber er ist 19 Jahre alt. Und klar hat er diese Spiele, wo du ihn besser nach der ersten gelben runternimmst, weil du merkst, der hat jetzt nicht die Erfahrung, das Spiel zu Ende zu bringen. Mhm. Aber trotzdem sehe ich Jasula nicht an dem vorbeikommen in der Saison.
Nee, nein, sehe ich auch nicht so. Also ich bin ja ein ganz großer Freund von David Kinsombi. Wobei der, ähnlich wie Gideon Jung, auch immer so Höhen und Tiefen hat. Aber ich finde, der ist auch, also wenn er richtig einen guten Tag hat und irgendwie mit dem richtigen Fuß aufsteht, habe ich das Gefühl, irgendwie, dann ist der auch überall. Und so ein Onana ist auch überall. Und das fand ich einfach, ja, das fand ich cool. Tanja sagte eben sowas wie erwachsen. Ich glaube, dass, wie gesagt, also habe ich eben schon gesagt, dass der Wille einfach irgendwie, glaube ich, zu sehen war. Und ein Trainer würde am Ende des Spiels sagen so, heute haben wir uns denn mal belohnt. Ne? Ansonsten heißt es so, wir haben richtig gut gespielt, aber wir haben uns nicht belohnt. Und ja, vielleicht irgendwie haben sie jetzt aber auch die Kurve gekriegt und wissen, okay, jetzt geht's in die sogenannte Crunch-Time. Und jetzt müssen wir einfach irgendwie gewinnen. Also.
Ist ja schon faszinierend, was für Vokabeln man mit Daniel Thun mittlerweile alle so lernen. Ja. Ja, Crunch-Time.
Und ich muss erst mal googeln.
aber um tatsächlich mal auf das Thema Daniel Thun zu kommen, aus diesen Niederlagen gegen Würzburg und im Derby so wieder herauszukommen, also die zweite Mini-Krise der Saison so wieder umzudrehen, das ist schon aller Ehren wert, oder Matthias?
Und er bleibt so gelassen dabei.
Ekelhaft.
Und so bescheiden. Tanjas neuer Lieblingstrainer, der jetzt offiziell Frank Pagelsdorf vom Thron gestoßen hat. Eigentlich brauchen wir für Thun nur noch so ein senfgelbes Sakko, obwohl dieser zwischenzeitlich ausverkaufte, die Timeline hat geweint darüber, dieser zwischenzeitlich ausverkaufte Fiete-Hoodie ist, glaube ich, sein gelbes Sakko. Ich glaube, dass man, oder sagen wir so, mein Eindruck ist, dass man seine Rolle in all dem nicht hoch genug einschätzen kann. Und es ist gefühlt der erste Trainer seit Jahrzehnten, aber das sagen wir bei jedem Trainer, bei dem es gut losgeht, das stimmt schon auch. Ich habe das Gefühl, der weiß, was er tut. Und er hat einen mittelfristigen Plan und dieser Plan ist eben nicht nur das nächste Ziel, sondern dahinter steckt der Wille, diese Mannschaft zu entwickeln. Und das nicht nur die nächsten 6 Monate oder bis zur nächsten Vertragsverlängerung. Und das, ich bilde mir ein, das merkt man. Du siehst ja nicht nur die ganz jungen Spieler, die sich entwickeln, sondern, Entschuldigung, Roland hat schon gesagt, du siehst Kittel, der plötzlich irgendwie nach hinten arbeitet. Bakariata ist klar, dass du da eine Riesenentwicklung siehst, aber die war vorher auch schon zu sehen. Aber bei Kittel, den noch weiterzuentwickeln, das würde ich mal Thun als Verdienst mitgeben wollen. Und das siehst du an vielen Stellen, habe ich das Gefühl.
Also was ich ja krass finde an Daniel Thun, dass er unheimlich stark an Spielern festhält, die Fans oder auch Medien eigentlich schon abgeschrieben haben und denen immer wieder eine Chance gibt. Und so wie es Tanja auch schon, glaube ich, gesagt hat, eben, also diese ruhige Art. Und was mich ja so stark irritiert an der ganzen Geschichte ist, die Tabelle interessiert ihn im Moment gar nicht. Also zumindest sagt er das. Und dann am Ende am Ende knallt die Peitsche. Das fand ich schon ein bisschen so, hey, der hat die Ruhe echt weg, so weiß ich nicht, keine Ahnung. Nimmt der morgens Valium oder ist der irgendwie immer so? Ich meine, der kann ja auch aus sich rauskommen. Er lacht ja auch und in der letzten Pressekonferenz war es total lustig, weil alle Journalisten haben irgendwie gleich 2 oder 3 Fragen in einer Frage gestellt. Und ich glaube, er hat es nicht so ganz irgendwie, ey, was war die zweite Frage nochmal? Und ja, okay, alles klar. Ja, was ist denn heute los mit mir? Also das fand ich irgendwie, also das war total menschlich so, ne? Also irgendwie nicht abgehoben, total offen, auf dem Teppich geblieben. Dass er den Fiete-Pulli anhat, finde ich super geil. Meine Frau und ich irgendwie, unser Hund heißt Fiete, deswegen war es irgendwie, fand so toll. Also wirklich, also ich mag den Kerl, ich finde ihn sympathisch, finde ihn cool. Und er bleibt irgendwie auf dem Teppich und macht keine riesen Welle.
Ist das für euch eigentlich eine Umstellung, dass die PKs jetzt dann auch so über YouTube gestreamt werden und sämtliche Fans da auch immer zugucken und dann euch ins Arbeitszimmer oder wie auch immer reingucken?
Nee, ist für mich entspannter, weil ich grundsätzlich, also für eine Viertelstunde von Lübeck nach Hamburg fahren, das würde ich jetzt, das muss nicht unbedingt sein, ne? Deswegen finde ich die PKs über online, über Zoom einfach super. Ja, das kommt mir recht gelegen, ja. Das
und wir lernen euch dann ja auch jetzt alle mal kennen, also vor allen Dingen den Kollegen Wolfgang und Stefan vom Starter Tagesblatt.
Wir werden das so vermissen, wenn Pressekonferenzen nicht mehr mit den schönen Grüßen aus dem alten Land beginnen.
Ja.
Ich weiß nicht, welcher Kollege das letztes Mal war, aber der Wolfgang war letztes Mal anscheinend nicht da und dann begann irgendjemand anders und sagte heute mal nicht mit schönen Grüßen aus dem alten Land. Das ist so fantastisch.
Genau. Das stimmt, ja. Ja, jeder versucht auch seine Region irgendwie nochmal hochzuhalten. Ist schon okay. Also ja, und wenn ihr uns denn seht, also wir sind halt da, ne? Also, alles gut.
Und dann passt. Also wir machen ja extra Radio, damit man uns nicht sehen muss, ne? Obwohl, also wir heute in unserem schönen HSV-Talk-Hoodies, also ich auf jeden Fall hier vor
mir. Ich auch.
Willst du auch, Tanja, wunderbar, sitzen. Also es wäre schon einen Anblick wert. Nein. Diese Arbeit von Daniel Thune, es ist ja so, ein Trainer, der ein bisschen erfolgreich ist, hat es bei uns ja schon leicht. Matthias hat schon gesagt, also man freut sich, man sieht da irgendwo Entwicklung, oh, und man möchte doch so gerne, dass das jetzt wirklich mal der richtige Trainer ist und dass das auch länger anhaltend funktioniert. Das hat man jetzt bei Daniel Thune auf jeden Fall wieder. Bis jetzt hatten wir es ja immer so, wenn man so ein bisschen was erreicht hätte, wenn man so eine Klasse erreicht hatte im Spiel, dann gab es immer einen Bruch. Ob das vor 2 Jahren da gegen Stuttgart nach diesem 6-2 war oder ein Jahr davor noch Pauli das 4-0 oder so, danach gab es einen Bruch. Jetzt sind wir wieder so weit, dass wir irgendwo so ein bisschen uns eigentlich ein tolles Spiel gesehen haben, wo man sagt, ja, okay, so stelle ich mir meinen HSV vor. Warum gibt es diesmal keinen Bruch, Matthias?
Naja, wir müssen noch mal gucken, ob es wirklich keinen Bruch gibt. Aber,
Optimismus ist gefragt. Komm, deine Aufgabe.
Schon klar. ich habe so das, also was ja auch bemerkenswert ist an Daniel Thune, ist, er ist noch nicht so richtig ernsthaft angeschossen worden. Und selbst wenn es mal Teile der Presse versuchen, weil irgendwie 1-2 Spiele mal schlecht waren, dann hast du das Gefühl, der ist da sehr stoisch. Also so wirkt er dann in der Pressekonferenz. Das auch dieses, was Roland sagte, dieses die Tabelle interessiert ihn nicht, entscheidend ist, was am 34. Spieltag ist und so. Das ist das, was mich dazu bringt, zu glauben, dass der Mann einen mittelfristigen Plan hat, der vielleicht auch über sein nächstes Vertragsende hinausgeht. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Und dann ist es so, gefühlt hat man den Eindruck, in den letzten 2 Spielzeiten wäre man nach diesen 2 Niederlagen Würzburg und Pauli komplett weggebrochen. Und das ist dieses Jahr nicht passiert.
Als Mannschaft oder als Verein?
Als Mannschaft.
Ich weiß gar nicht, ob das so zu... Im Nachlauf dann auch die komplette AG hinterher.
Ich weiß nicht, ob das so zu trennen ist, wollte ich auch gerade sagen.
Also
meistens verliert die Mannschaft ein paar Spiele, dann entsteht ja auch eine gewisse Unruhe im Umfeld und also selbst diese Nummer mit dem zurückgetretenen Vorstand hat eigentlich ja niemanden groß aus dem Tritt. Selbst das hat auch deutlich weniger Wellen geschlagen, als es vielleicht die Jahre davor geschlagen hätte, habe ich so das Gefühl.
Ja, weil im Moment gerade diese Nebenkriegsschauplätze gar nicht so irgendwie wahrgenommen werden, finde ich. Also alles konzentriert sich im dritten Jahr, zweite Liga auf den Aufstieg. Und hat ja nun auch ein Führungstrio, mit Thune als Trainer und mit Bold und Mutzel im Hintergrund, die ja alle ruhig sind. Da ist keiner, der irgendwie mal über die Stränge schlägt oder irgendwie mal irgendwas Komisches sagt. Also die sind alle total fokussiert und auch konzentriert bei dem, was sie erzählen, finde ich persönlich. Also das ist, macht auch zumindest da irgendwie einen professionelleren Eindruck als die vergangenen Jahre.
Auch da wieder Beispiel Bold. Jonas Bold war, wenn ich das richtig erinnere, in dieser Saison bei zwei anderen Vereinen im Gespräch, bei Rom und jetzt bei Frankfurt. Mhm. Das, was das an Welle gemacht hat, das, was das an Panik gemacht hat im Umfeld, ist für meine Begriffe nicht vergleichbar mit dem, was es in den Jahren davor erzeugt hat.
Findest du
das? Das ist irgendwie so eine generelle Grundruhe da.
Genau, richtig. Also das ist zum Beispiel ein Thema, was wir als Sports überhaupt gar nicht irgendwie angefasst haben, weil uns das im Moment einfach, da ist auch meiner Meinung nach oft viel heiße Luft dabei. Also sicherlich gab es da irgendwie Kontakt und vielleicht irgendwie auch eine Anfrage, aber haben wir uns irgendwie bei Sports überhaupt nicht mit beschäftigt, weil habe ich jetzt erstmal gar nicht so voll genommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, dass Jonas Bold auch tatsächlich immer noch Bock hat auf den HSV. Einfach auf diese Aufgabe, auf die Freiheiten, die man ihm lässt und auf das Team, das er um sich herum jetzt zusammengesammelt hat. Mhm. Ich glaube, da hat er einfach unglaublich viel Bock, so weiterzuarbeiten und so tatsächlich seine Vorstellung weiterzuentwickeln.
Das ist aber wahrscheinlich auch ein Grund, warum er irgendwie aus Leverkusen weggegangen ist und einfach zum HSV gekommen ist, weil er eben auch selber mal was aufbauen wollte. Und ich meine, wenn sie es ja schaffen sollten, dann ist er ja wieder da in der Bundesliga. So, und warum dann irgendwie weggehen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Für 2,50 mehr? Lohnt sich das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich glaube, hier hat er sich ein richtig gutes Standing aufgebaut und kann hier auch länger bleiben. Also von mir aus gerne.
Ich sehe Jonas Bold ja mittlerweile auch so als Vorstandsvorsitzenden eher und dass Michael Mutzel so ein bisschen ja den halben Weg zum Sportdirektor, zwar noch ohne Vorstandposten, aber ihn ja da in der Beziehung sehr entlastet. Ich schätze mal, dass das auch so ein Punkt ist, warum das ein Bold wahrscheinlich auch nicht wegzieht, weil diesen Posten als Vorstandsvorsitzender mit dem sportlichen Sektor noch dran als Supervisor, den wird er woanders wohl nicht bekommen können.
Nee,
das so sehe ich das auf jeden Fall.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Definitiv, ja. Ja, und dadurch, dass der Vorstand nun irgendwie auseinandergebrochen ist und Wettstein und Bold das ja nun quasi alleine machen, ich meine, man hört ja auch nichts mehr drumherum. Ne? Also, und das ist ja, ich frage mich auch immer wieder irgendwie, wie stark so eine Mannschaft eigentlich das betrifft oder beziehungsweise ja tangiert irgendwie, was so im Umfeld los ist. Also da habe ich das Gefühl, dass es dieses Jahr alles irgendwie ein bisschen familiärer oder ein bisschen ruhiger abgeht.
Ich denke, das kommt sehr immer darauf an, wie viel dann wirklich auf der Geschäftsstelle landet. Ne? Also wenn die Mitarbeiter, die 200 Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle alle unruhig werden, dann setzt sich das dann auch irgendwann eine Etage tiefer in der Mannschaftskabine durch. Dass die auch unruhig werden, aber ich glaube, solange da oben jetzt Ruhe ist und einfach nur konzentriert gearbeitet wird und konstruktiv gearbeitet wird, geht das halt auch, ist halt die Mannschaft auch in sich dann geschlossen oder, wie Daniel Thune sagen würde, bei sich.
Mhm. Und solange der Erfolg da ist.
Das grundsätzlich immer, aber das eine wird wahrscheinlich auch das andere dann immer bedingen und vice versa.
Ja, also wir stellen fest, es ist scheißenruhig bei uns beim HSV. Und jetzt machen wir auch noch mal eine kurze Ruhe, bevor wir uns dann vielleicht gleich noch mal kurz Gedanken machen, wie es denn die nächsten Wochen weitergeht.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Willkommen zurück hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir verlassen jetzt mal so ein bisschen die Ruhe, obwohl, apropos Ruhe, Roland, ihr Medien seid aber auch ganz schön ruhig, oder?
Naja, der Erfolg ist ja da, ne? Also von daher gibt es ja auch nichts Negatives zu schreiben oder zu berichten. Und graben tut ja im Moment auch keiner. Und ich wüsste auch nicht, was da irgendwie zu graben ist. Wo wir mal ganz kurz auf Platz 4 abgerutscht sind, habe ich gedacht, okay, alles klar, jetzt könnte die Stimmung vielleicht ein bisschen kippen. Aber nee, war nicht so. Und das hat sicherlich auch was mit Bold, Mutzel und Tune zu tun. Wenn ich das aber so mit anderen Zweitligisten oder vielleicht sogar Bundesligisten vergleiche, da ist in Hamburg einfach immer richtig was los, ist immer richtig was los. Und ich glaube, der HSV könnte auch in irgendeiner Liga spielen, es wären immer noch irgendwie super viele Medienvertreter da. Die alle übrigens auch, soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, immer positiv für den HSV irgendwie sind und eigentlich, so wie ich, auch Fans. Also ich sehe da irgendwie keinen, der beim Tor sich verkriecht unterm Tisch oder so. Von daher, das macht schon Spaß und machen richtig gute Arbeit.
Wobei wir ja beim HSV-Kalender gelernt haben, dass der Kollege Sebastian Wolf vom Kicker Eintracht Braunschweig-Fan ist. Da okay. Müssen wir... Aber da leisten wir gerade noch Überzeugungsarbeit.
Ja, wo dann okay. Auch der eine oder andere HSVer gleich gesagt hat, das merkt man jede Woche an den Noten, die er vergibt.
Werde ich mal darauf ansprechen das nächste Mal.
Ja, kannst du gerne machen. Oder hörst dir den HSV-Kalender an. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Musst du einmal scrollen. Ich glaube, die 15. oder so. Egal. Matthias, ruhige Medien, ruhige Fans. Mit kleinen Ausblick auf das, was jetzt nach Ostern passiert oder am Osterwochenende in Hannover. Eigentlich braucht ein als HSV-Fan momentan von nichts bange zu sein.
Ich habe die letzten 2 Tage waren öfter mal so Interviewausschnitte von einem Gespräch mit Tim Leibold. Ich war in irgendeinem Podcast, man verliert ja einen Überblick über die ganzen Podcasts inzwischen. Ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls wurde Leibe ziemlich zitiert mit, wir haben keine Angst und so weiter und wir wollen jetzt auch unbedingt und so nicht da sein. Hat ihm einer gesagt, dass Kiel 2 Spiele Rückstand hat? ja, nee. Also die einzige Angst, die man jetzt haben könnte, ob man sie müsste, weiß ich nicht, ist, dass sie das gegen Hannover nicht auf den Rasen bringen, was jetzt 3 Spiele lang passiert ist. Das ist jetzt der Test. Na, das ist jetzt der Test zu sehen, waren das 3 gute Spiele? Oder war das wirklich eine Entwicklung hin zu einer grundsätzlichen Verbesserung, Entwicklung der Mannschaft? Da bin ich gespannt drauf, ehrlich gesagt.
Aber die Geschichte wiederholt sich ja, ne? So in der Hinrunde hatten wir 5 Spiele, wo wir nicht gewonnen haben und haben danach 11 Spiele nicht verloren. Ich bin da ganz optimistisch. Und wenn ich meine Kicker-Tabellenrechner-Aktion raushole, dann wird der HSV am Ende mit 69 Punkten Meister der 2. Liga. Und Kiel landet nur auf Platz 4.
Kai will mehr Punkte, oder?
Nee, Kai wirkt euch 68, ne?
Wie viel hatten wir in der Hinrunde?
Wir nehmen ein, Kai wäre jetzt bei 72 und wir dürften irgendwie, also man müsste jetzt, glaube ich, alle restlichen Spiele gewinnen oder so? Ich weiß nicht.
Kai will genauso viele Punkte in der Rückrunde wie in der Hinrunde.
Okay.
Na gut, bevor jetzt alle scrollen, wo wir zu Spieltagen waren, werde ich mal eine gescheite Frage stellen. Apropos Tabelle, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist der Relegationsplatz.
Nein.
Doch. Und warum? Zwar der 16. Wir können rechnerisch nicht mehr 17. oder 18. werden. Also ich glaube, es kann nicht mehr viel schief gehen, Roland. Wie siehst du das?
Naja, also so wie Matthias das eben schon gesagt hat, also gegen Hannover müssen sie es eigentlich nochmal untermauern. Und wenn sie das Spiel gewinnen sollten, dann sieht das schon recht gut aus. Also muss man natürlich gucken, irgendwie was Kiel irgendwie macht. Und ich sehe auch Heidenheim immer noch in Schlagweite. Also es wird, so wie aber auch alle Trainer der 2. Liga sagen, oder alle Verantwortlichen von den Vereinen, das wird bis zum letzten Spieltag echt eine ganz, ganz heiße Nummer werden. Was natürlich jetzt noch irgendwie, also spielerisch ist okay, da müssen wir jetzt einfach nur so weitermachen, aber was natürlich nochmal dazwischen kommen kann, wäre vielleicht nochmal so ein Corona-Fall. Ne? Und das hatte ich, glaube ich, in einem Artikel auch geschrieben oder in 2 sogar, dass ich zum Beispiel super erfreut war, wie der HSV mit Simons Terodes Corona-Infektion umgegangen ist. Also du hörst eben von anderen Vereinen, Hannover zum Beispiel hat ja auch zwei Fälle, so, da weißt du nicht, wer es ist. Aber der HSV geht einfach offensiv mit dieser Geschichte um und sagt, ja, alles klar, Simon Terodde hat es. Und das fand ich einfach sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das muss ich an dieser Stelle wirklich nochmal sagen.
Das, fand ich, das ganze fand ich Ding ja auch, das ganze Ding, wie das abgelaufen ist anscheinend.
Ne? Proaktiv.
Ja, Hammer, ja.
Der HSV ist proaktiv.
Ja, und die DFL übernimmt es jetzt, ne? Also, ja. das fand ich schon echt krass, wie sie es da gemanagt haben. Und das haben sie ja nicht das erste Mal gemacht, zwischendurch mal getestet, sondern immer mal wieder. Haben sie jetzt nicht an die große Glocke gehängt. Aber ich fand's echt stark. Und zum Beispiel, als ich an dem Freitag, wo sie in Bochum gespielt haben, genau, da habe ich Philipp Langer, den Pressesprecher, angerufen, weil da kam ja raus, Kiel hat irgendwie positive Corona-Fälle. Ich konnte kurz rechnen, habe gesagt, so, oh, scheiße, die waren am Montag da. Halleluja. Ne, so, Philipp Langer angerufen, Chefpressesprecher des HSV. Ich sage, Philipp, wie sind eure Testausgänge alle negativ? Okay, alles klar, super. Da habe ich schon echt ein bisschen Panik gehabt, dass das vielleicht, irgendwie noch Nachwirkungen hat. Hat es ja dann auch gezogen, aber wie sie dann, so wie Tanja auch gerade sagte, proaktiv irgendwie einfach die Jungs da in die Garage fahren lassen, in die Busgarage, irgendwie die Schnelltests da gemacht haben und dann durften die auch nicht zusammenkommen. Krasse Nummer, also wirklich Hut ab, Respekt, super. Echt.
Wenn man jetzt sieht, was für Hammerprogramme gerade Kiel, aber auch Hannover im April haben, mit, ich glaube, 7 oder 8 Spielen, das ist natürlich, gerade wenn man jetzt wie diese Mannschaften relativ kalt starten muss, weil sie ja sich nicht treffen dürfen zum gemeinschaftlichen Trainieren, das ist schon hammerhart. Dresden wird da vom letzten Jahr noch ein Lied singen können. Da hat der HSV natürlich mega viel richtig gemacht in dieser Situation. Und aber es ist natürlich klar, wenn jetzt wirklich mal so eine nochmal eine zweiwöchige Pause da reinrutscht, dann kann das natürlich in so einem Aufstiegskampf alles durcheinander bringen. Das ist natürlich eine Riesengefahr, kann man ja nicht sagen.
Wobei Kiel und Hannover jetzt eigentlich sogar noch Glück haben, weil die Länderspielpause jetzt kam. Ja. Ne? So, ja. Und ich glaube, Kiel darf heute sogar wieder irgendwie oder morgen irgendwie wieder ins Training einsteigen. Und dann
Hannover wieder, auch.
Hannover auch, ja. Und dann haben die wieder irgendwie eine Woche Zeit. Ich glaube, das geht. Die sitzen ja auch nicht zu Hause irgendwie nur die ganze Zeit rum. Es sei denn, man ist wirklich krank. Ne? So, aber dafür sind es aber auch Sportler, dass sie dann relativ schnell auch wieder fit sind. Deswegen drücke ich da Simon ganz stark die Daumen, dass das nicht so dramatisch irgendwie verläuft wie vielleicht bei vielen anderen Menschen.
Ne? Wir haben ja letztendlich auch Glück gehabt. Ne? Also als das durchkam, hier Terodde muss in Quarantäne und so, weiß noch, dass das bei mir einen Moment dauerte und dann habe ich realisiert, wenn alles glatt geht, verpasst er nur ein Spiel.
Ja.
Weil ja alle gleich, oh Gott, Terodde, und wer soll jetzt die Tore schießen und so. Hat sich rausgestellt, Leibold, hat auch keiner mit gerechnet, aber er hat, wie gesagt, wenn er wirklich nur diese 14 Tage Quarantäne und dann toi 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 keinerlei bleibende oder was auch immer Geschichten haben wird, dann hat er ein Spiel verpasst. Was für ein Glück. Gleichzeitig weißt du nicht, was macht das mit Kiel? Kiel hat jetzt 2 Spiele Rückstand. Das kann ein Vorteil sein, wenn man sagt, oh, wir haben noch 2 Spiele mehr. Es kann ein Nachteil sein, weil sie aus dem Tritt gekommen sind. Was macht das mit Hannover, die ja jetzt auch ein Spiel, glaube ich, Rückstand haben, weil sie, die hätten ein Spiel gegen Kiel gespielt, oder? So rum.
Ja, 2 Spiele Rückstand.
2 Spiele zurück.
Ja.
Ich glaube, gegen Heidenheim wurde bei denen auch noch.
2, ja, genau.
Also, das ist das, was grundsätzlich Fußballer immer irgendwie sagen. Sie haben viel mehr Bock auf Spielen als auf Trainieren. Ich halte auch dieses Thema Überbelastung, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also die müssen ja im Training auch genauso Vollgas geben. Teilweise trainieren sie dann irgendwie 2 Stunden, da müssen sie irgendwie in Anführungsstrichen nur 90 Minuten Fußball spielen. Die müssen ja trotzdem konzentriert sein bei der ganzen Geschichte. Und ich glaube, wenn Kiel und Hannover, beziehungsweise wenn Kiel relativ gut aus dieser Corona-Pause rauskommt und dann in so einen Fluss irgendwie drin sind und sich nicht zu sehr auf den DFB-Pokal konzentrieren gegen Dortmund, dass sie da auf jeden Fall auch noch ein Wörtchen mitreden können. Also wie gesagt, für mich wird Kiel nur Vierter, aber punktgleich mit Greuther Fürth.
Es ist halt die Frage, also es gibt diesen, neulich über diesen etwas merkwürdigen Begriff des Momentum, das kennt man eher so aus dem, aus dem amerikanischen Sport, aber so, ne, irgendwie, dass sie im Tritt sind und das hat Kiel ja gehabt, genau wie auch Bochum. Ich habe vor dem Bochum-Spiel gedacht, eigentlich musst du da jetzt nach Bochum fahren und musst dir den Arsch vollhauen. Weil die hatten so ein breites Kreuz und so eine große Klappe.
Ja.
Ich glaube, dass unser Auswärtssieg in Bochum nicht ganz so viel Schaden angerichtet hat, aber es hat sie so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Und das kann diese Corona-Pause für Kiel halt auch bringen, schätze ich. Und dann ist die Frage, wann ist das Pokalspiel?
Ende April, glaube ich.
Ende April, ja.
Aber das Ding ist ja eigentlich, Kiel startet ja nun auch nicht ganz unprominent. Die spielen ja zweimal auswärts, einmal in Bochum am Freitag und dann gegen Heidenheim, in Heidenheim am Dienstag. Da kann sowas natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Allerdings, wenn sie beide Spiele gewinnen, ist ja auch egal. Ist ja Sport. Wir wissen zum Glück nicht, wie es ausgeht und können da auch viel philosophieren, was das alles für Vor- oder Nachteile haben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in ein paar Wochen ein bisschen schlauer sind in der Beziehung.
Vermutlich, ja.
5 Leute kommen zurück beim HSV. Wer von den 5? Also das ist ja, wer war es? Leistner, Verdrongelen, Kinzombi, Terodde und Duziak natürlich noch. Wer von den 5 schafft das in die nächste Startelf, Roland?
Duziak. Das war der Einzige. Also Terodde nicht? Also Terodde, Entschuldigung. Den natürlich auch, klar.
Du, du willst am Wort festhalten, ne? Das höre ich jetzt mal so raus.
Ja. Nein. Nicht wirklich. Nein, also Terodde und Duziak, glaube ich, dass die wieder in die Startelf kommen. Ich frage mich dann nur, was mit Aaron Hunt passiert. Also das ist so, weiß ich nicht, also das ist ja das, was ein Trainer findet immer geil, wenn er alle Optionen ziehen kann. So, der kann auch würfeln. Also das ist schon echt eine krasse Nummer, die Daniel Thun ja wieder irgendwie hat. Das hat er auch zwischendurch immer mal wieder gesagt, wenn wirklich fast alle fit waren. Ich glaube, bis auf Ring von Rommel waren auch teilweise mal irgendwie alle fit. Also er hat den großen Blumenstrauß und kann sich da sein Röschen irgendwie rausziehen. Ich glaube, also Terodde, klar, logisch, der ist gesetzt. Wood fliegt wieder irgendwie auf die Bank. Und Duziak, ja, aber für wen? Also,
das ist so, für Winsheimer.
Ja. Wobei ich den auch echt stark finde, ne? Also ja. Der ist also ähnlich wie Wagnermann, habe ich so das Gefühl. Also nicht ganz so, aber also ich finde den auch, der kann auch überall spielen, komischerweise. Also vielleicht sind wir den ja auch mal in der Viererkette, wer weiß.
Mach das nicht, das versaut mir meine Saisonspende, wenn der Vinzi in der Abwehr spielt.
Naja, so viel ist da jetzt sowieso noch nicht zusammengekommen, oder Matthias?
Ja, weil der Vinzi, also er hat ja weniger, er hat wenig gespielt, habe ich das Gefühl, am Anfang der Saison hat er sehr viel mehr gespielt.
Ja.
Und es gab da irgendwie so einen, ich glaube, er hat mehr gespielt, weil wir am Anfang der Saison eher 3-5-2 oder sowas gespielt haben und jetzt dieses, er ist so ein, ja, keine Ahnung. Ich würde auch denken, wenn Terodes Krankheit oder Quarantäne so verlaufen ist, wie man sich's wünscht, dann steht er nächstes Mal wieder von Anfang an auf dem Platz. Ich wäre mir bei Duziak gar nicht so sicher. Weil wen willst du für den rausnehmen? Andererseits weiß ich nicht, ob Aaron Hunt jetzt wirklich bis zum Saisonende immer 90 Minuten gehen sollte, müsste, könnte, würde. Das ist spannend.
Also wir haben ja Aaron Hunt, 34 glaube ich, ist er. Also schon echt enorm, was der da auf den Platz bringt. Also ich meine, er ist jetzt nicht der Ben Johnson und läuft die 100 Meter in 3 Sekunden. Aber der hat einfach super geniale Momente und das ist ja das, was Daniel Thun ja auch immer wieder sagt, so, dass das ein wichtiger Spieler ist, der dann auch noch Ruhe und Erfahrung irgendwie mit auf den Platz bringt. Und das fand ich schon, so. Also ich finde nach wie vor, wie gesagt, Kinzombi ist für mich auch noch so eine Option. Also Trainer möchte ich jetzt nicht sein beim HSV, weil da hätte ich ja echt die Qual der Wahl.
Es war ja auch zu lesen, dass ich namhafte Spieler aus der Mannschaft für Aaron Hunt eingesetzt hätten und quasi gesagt hätten, Trainer, wäre schon gut, wenn wir den zumindest ein bisschen mehr auf dem Platz hätten. Und Terodde hat nochmal ausdrücklich betont, was für eine Freude das ist, wenn Aaron Hunt einen in Szene setzt. Also ja, aber andererseits ist er ja eigentlich schon so halb auf dem alten Teil. Ne? Das könnte mir vorstellen, dass er so ein bisschen zurückgeht auf so eine Kommt-von-der-Bank-Rolle. Aber letzten Endes... Ja, es ist schon Qual der Wahl jetzt ein bisschen.
Ja, aber bei Aaron Hunt sehr gefeiert habe, das war seine Aussage nach dem Spiel, als dieser unsägliche Sky-Reporter, der musste ja unbedingt wegen seiner Vertragssituation da immer wieder nachfragen, das fand er ja richtig geil, schon in der Halbzeitpause bei Mutzel und dann auch noch nach dem Spiel bei Hunt. und wo Hand einfach gesagt hat, wisst ihr was, das ist so unwichtig. Ich habe richtig Bock, jetzt aufzusteigen. Das wird absolut Zeit, dass das passiert. Und das ist mein ganzer Fokus und alles andere findet sich. Und das kam so von innen heraus, das muss ich sagen, das fand ich sehr beeindruckend.
Ja.
Übrigens auch wahrscheinlich einerseits ein Indikator, warum die Stimmung in der Mannschaft gut ist und auch etwas, was Daniel Thun zugute zu halten, ist mir neulich aufgefallen. Wenn du guckst, wer jetzt im Kader ist und du nimmst mal die beiden Jungs, die nicht mehr im Profikader sind, aber es mal waren, nämlich Quarteng und Hain raus und du nimmst mal die beiden dritten und vierten Torhüter raus. Alle anderen haben mindestens einmal in der Saison gespielt. Das ist eine, ne? Es ist nicht, dass da irgendwie drei Leute sind, die ganze Saison auf der Bank gesessen haben. Das ist bestimmt, ja.
Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was Daniel Thun hervorragend kann. Die Leute halt auch die Plätze 12 bis 19 wirklich bei Laune zu halten und die auch immer wieder zu kitzeln und ihnen Optionen aufzuzeigen. Hier, wenn du das machst, dann komme ich irgendwann nicht mehr an dir vorbei und dann kriegst du auch wieder mehr Zeiten und dann kommt da plötzlich dann Aaron Hunt an und sagt, ja, wenn ich jetzt die Zeit kriege, dann nutze ich die doch mal.
Es ist natürlich aber auch sehr dankbar, dass er jetzt 5-mal wechseln darf, die Saison. Ne? Also ich glaube, Robin Meissner und Ogi Heil hätten weniger Einsätze, wenn man nur 3-mal wechseln dürfte.
Das stimmt ja.
Bestimmt, ja.
Aber so zwei Beispiele, die Tanja auch angesprochen hat, sind ja zum Beispiel so ein Gideon Jung, der grundsätzlich auch nicht so gute Kritiken immer kriegt. Und eben Bobby Wood, den ja alle schon verabschiedet haben und hoffen, dass er, der ist immer noch da. Also das ist schon echt krass, so wie er dann auch wirklich an diesen Spielern festhält und sie braucht und sie dann auch noch irgendwie einsetzt und in Szene setzt, dass sie auch noch der Mannschaft irgendwie helfen. Also das ist schon so, ja, kann ich unterschreiben.
Wer war eigentlich noch dieser Hinterseher, der mal beim HSV war? Erinnert sich noch jemand dran?
Ja, auch selbst der ist relativ ruhig dann gegangen. Ne? Genau. Ich meine, wir haben sogar noch Ablöse für ihn gekriegt, was ich durchaus bemerkenswert finde. Und der ist einfach, hat gesehen, okay, hier komme ich nicht wirklich auf die Einsatzzeiten, die ich mir vorstelle, die ich brauche, um zur EM zu fahren oder wie auch immer. Dann gehe ich halt. Und der HSV hat gesagt, ja, okay, wir lassen dich auch gehen und dann beiderseitiges Einvernehmen, dass man dann auch tatsächlich mal nicht nur als Spruch in dem Falle sieht, sondern ist so.
Ja.
Und sie haben keinen Stürmer nachgekauft, das kann ich bis heute nicht fassen. In sämtlichen Jahren davor hättest du sofort irgendwen gekauft, ne, weil Hinterseher geht. Und jetzt so, geht.
Ja, aber kam ja auch keiner im Winter oder habe ich irgendwas verpasst?
Nee.
Also, war keiner, so null.
Es ist natürlich auch eine Corona-bedingt, wirtschaftlich bedingt und so weiter und so fort. Ja. Das ist ja, es passiert ja irrwitzig wenig in sämtlichen Transferfenstern. Mhm. Und Jonas Bolt hat dazu auch noch gesagt, er ist kein, wofür ich ihn feiere, er ist kein Fan von den Wintertransferfenstern. Bin ich nämlich auch nicht. Im Winter kriegst du nur Schrott.
Da kriegst du entweder. Nicht geklappt hat, ja.
Bitte?
Da, wo es woanders nicht geklappt hat.
Ja, du kriegst irgendwie die Typen, die entweder seit einem halben Jahr unzufrieden auf der Bank sitzen oder die jungen Spieler, die jetzt dringend mal spielen müssten, aber seit einem halben Jahr nicht haben.
Ja.
Das bringt dich doch nicht weiter normalerweise.
Nein. Stimmt.
Da denken Sie beim Stadtteil anders drüber.
Just, das können Sie ja gerne.
Doch, sollen Sie.
Die sind ja sowieso immer anders.
Ja, das ist ja, steht ja irgendwo auf der Fahne.
Die hatten es halt auch nötig im Winter, ne?
Und hat sich auch ausgezahlt, also von daher. Ja. Die haben es ja richtig gemacht. Aber vielleicht haben sie ja vorher einfach scheiße. Wer war denn das? Ach genau, Schalke 04 irgendwie so, ne? Wir haben scheiße eingekauft. Das war doch das, was irgendeiner da irgendwie aus dem Vorstand gesagt hat. Das fand ich so irgendwie so, oh, eigentlich mal eine klare Aussage. Sure. Wunderbar.
Das kann man auch kaum widerlegen. Ja. Ich denke mal, bevor wir jetzt zum Schalke-Talk verkommen.
Oh, da könnten wir lange drüber
reden. Aber
kann doch keiner auch wollen, dass wir vier jetzt über Schalke sprechen.
Ich kenne ein paar Schalke, die mir doch ans Herz gewachsen sind. Dem möchte ich das nicht gerne antun, obwohl verdient hätten sie es. Nein, ich glaube, wir sind so ziemlich durch. Und bevor wir anfangen, jetzt die Sachen zweimal zu erzählen, möchte ich von euch beiden nur noch gerne abschließend wissen, Matthias, steigen wir dieses Jahr auf?
Oh, die Frage aller Fragen.
Ja.
Der Optimist.
Mein Optimist sagt ja. Das ist die Stelle, an der ich denke, es sind halt echt noch, es sind 8 Spiele, das ist schon echt viel noch. Und wir haben starke Gegner und ich lass es mich so sagen, wir steigen auf, wenn wir auf einem der ersten beiden Plätze stehen. Ich möchte so unfassbar ungern als über die Relegation aussteigen. Es gibt Leute, die der Meinung sind, dass das muss passieren. Also wir müssen sozusagen, wie wir runtergegangen sind, auch wieder raufgehen. Und ich glaube, es ist der größte Bullshit auf der Erde.
Wir sind ja auch direkt abgestiegen. Also müssen wir
direkt abgestiegen, genau.
Ja, aber wir waren vorher, ja.
Achso, du meinst, wir müssen erst noch zweimal die Relegation verlieren, bevor wir dann beim dritten Mal wieder aufsteigen.
Wenn das passiert, werde ich irgendwie Handballfan oder so.
Du musst die Buchstaben noch nicht mal ändern.
Also, ich würde sagen, Platz 4 in den letzten 2 Jahren, das kann man auch durchaus als verlorene Relegation werten.
Das Ding ist ja, eigentlich bin ich ja Team Tanja, die immer sagt, eigentlich ist ganz schön in der zweiten Liga. Und Herr Wettstein versichert uns immer, für mein Verständnis relativ glaubwürdig, dass wir aus wirtschaftlichen Gründen nicht aussteigen müssten, wobei ich glaube, das hat sich durch Corona verändert. Ich würde schon gerne aufsteigen, nennen wir es so, weil ich so langsam die Gefahr sehe, dass wir die Spieler, denen ich es genieße, ihnen bei der Entwicklung zuzuschauen, Ambrosius, Wagnumann, Onana, Jatta, Winzheimer, dass die dann einfach Begehrlichkeiten wecken und abgegeben werden müssten. Und ich würde diese Reise mit diesen jungen Spielern gerne noch ein Stück weitergehen. Ob das tatsächlich passiert, müssen, glaube ich, wirklich echt zwingt mich nicht, irgendwie jetzt eine Prognose abzugeben. Ich würde gerne, ich glaube, wir haben eine Chance und die ist nicht schlecht, die Chance, aber ob es klappt, müssen wir sehen.
Roland, was glaubst du?
Ja, ich habe es ja schon, glaube ich, 2-3 Mal gesagt. Der Kicker hat ja so einen Tabellenrechner und da sehe ich den HSV einfach mit 69 Punkten vor Bochum mit 68 an Platz 1. Und Greuther Fürth wird 3. punktgleich mit Holstein Kiel. Also alle guten Dinge sind 3 und das ist jetzt das Jahr, wo der HSV aufsteigen wird. Da bin ich ziemlich sicher. Aber sie dürfen natürlich nicht so reingehen wie gegen Würzburg. Jetzt gegen die anderen Gegner, also wir haben ja noch irgendwie Sandhausen und Regensburg und Nürnberg und Osnabrück und Braunschweig, für die geht es ja vielleicht teilweise auch noch um was. Also da dürfen die nicht nachlassen, definitiv nicht. Also die müssen jetzt genauso weitermachen wie gegen Bochum und gegen Heidenheim und vom Spielaufbau her gegen Holstein Kiel, dann sehe ich da keine Probleme, dass sie aufsteigen werden. Also ich sage ganz klar, HSV ist ja erste Liga.
Einfach so tun, als sei Sandhausen Heidenheim.
Ja.
Ist ja eh alles das gleiche.
Ich wollte sagen, sind sie das nicht?
Jeder gegen Heidenheim. Wir spielen jetzt gegen Heidenheim.
Wir spielen jetzt mal wieder gegen Sandhausen. Heidenheim. Wir mögen Sandhausen.
Ja.
Ja, apropos mögen. Ich habe das sehr genossen mit euch. Ich mochte das. Eine Sendung neigt sich dem Ende zu. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich denke mal, man kann sich mal wieder treffen. Es war eine relativ entspannte Runde, ohne Krisen. Ja, Tanja, ich glaube, wir können den Talk bald dicht machen. Also das können wir jetzt noch 8-mal wiederholen und dann ist die Saison zu Ende, oder?
Ja, aber sind wir dann aufgestiegen, Sven?
Wenn wir das 8-mal ohne Krise schaffen, auf jeden Fall.
Glaubst du dran? Ich nagel dich da jetzt drauf fest, weil vergangene Saison hattest du recht.
Glaubst du denn nagelt dran? Mich, also nein. Ja, ich glaube da tatsächlich dran. Ich versuche das immer, ich gönne mir das oder versuche eigentlich nicht dran zu glauben, aus Selbstschutz oder warum auch immer, aber ich glaube dran, ja.
Dann steigen wir auf und du darfst den Platz nicht stürmen, Sven, das geht doch nicht.
Nützt nichts. Ich stürme einen anderen Platz. Tanja, hier bei uns den Dorfplatz in Leversdorf, also dann renne ich da mal rüber und schwenk irgendwelche Fähnchen.
Tanja, glaubst du denn dran?
Ich glaube ja, doch.
Oh je. Gut, ja, wenn ihr alle daran glaubt, glaube ich auch daran.
Gruppenzwang.
Der Optimist muss überzeugt werden. Also das kann ja wohl nicht angehen. Matthias, dass wir das nochmal erleben dürfen hier, also dafür allein hat sich die Sendung schon gelohnt.
Wie auch der HSV stecke auch ich voller Überraschungen.
So kann man das ausdrücken. Ja, Schön war es mit euch. Herzlichen Dank und ja, dann hören wir uns demnächst mal wieder hier beim HSV-Talk auf mein Sportpodcast und nur der HSV.
Tanja, Sven, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Matthias, schöne Grüße nach Holstein. Wir sehen uns, hören uns. Ciao.
Tschüss. Wir sehen uns wieder. Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.